Düsseldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Herzlich willkommen bei Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Heute habe ich das Vergnügen, mit Professor Misael Zech von der Alanus Hochschule zu sprechen. Er ist Geschichtsdidaktiker und hat sich intensiv mit der Modernisierung des Geschichtslehrplans an Waldorfschulen beschäftigt. Dabei geht es unter anderem um den Abbau eurozentrischer Perspektiven und die Einbindung postkolonialer Ansätze. Wir sprechen darüber, wie die Waldorfpädagogik auf die globalen Herausforderungen der Gegenwart reagieren kann. Michael, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Michael, wie siehst du die Rolle der Waldorfpädagogik in einer zunehmend globalisierten und postmigrantischen Gesellschaft?
Das eine ist, die Waldorfbewegung ist ja eine internationale Bewegung, hat jetzt in, glaube ich, 52 Ländern, gibt es Waldorfschulen in allen Kulturkreisen, ist also mit über 1000 Schulen weltweit verbreitet. Und gleichzeitig sind natürlich hier in Deutschland, in den europäischen Waldorfschulen, große Herausforderungen, weil die Waldorfschule sehr traditionell orientiert ist und seit 100 Jahren eine große Konstanz verfolgt und wir uns jetzt in diesen veränderten interkulturellen und globalen Bedingungen wirklich zum Teil neu definieren und aufstellen müssen.
Definitiv. Global Citizenship Education ist politische Bildung im globalen Maßstab. Sie vermittelt Wissen und Fähigkeiten, um globale Herausforderungen zu verstehen und ihnen aktiv zu begegnen. So die Definition der UNESCO. Wie gelingt es, diesen Ansatz in den Waldorfschulen umzusetzen und wie schätzt du den aktuellen Stand ein?
Das eine ist, die Basis ist ja, dass die Waldorfschule seit 1919 einen kulturgeschichtlichen Ansatz verfolgt. Das heißt definitiv, dass direkt nach dem Ersten Weltkrieg ein Höhepunkt von Nationalpolitik und Nationalgeschichte damals die Waldorfschule begründet wurde, ist ausdrücklich ohne nationalgeschichtlichen Ansatz. Das heißt, da gibt es eine Basis. Und diese Waldorf-Kulturgeschichte ist eine Geschichte, die für sich in Anspruch nimmt, die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit historisch zu fassen. Das ist die Tradition. Und dabei steht diese Tradition auch schon durch den Begründer der Waldorfpädagogik Rudolf Steiner in einem Denken, was aus dem 19. Jahrhundert, aus dem deutschen Idealismus ins 20. Jahrhundert übertragen wurde. Das heißt, das, was damals noch als Weltgeschichte verstanden wurde, war ja der Versuch, Weltgeschichte in einer Art von Master-Narrativ zu fassen. Und das ist heute natürlich ein Ansatz, der so nicht mehr geteilt werden kann, weil diese universellen Konzepte sind sehr aus der europäischen Perspektive geprägt und gehen im Grunde davon aus, dass der Höhepunkt von Kultur und Zivilisation in Europa verortet ist. Und das ist etwas, was heute definitiv so nicht mehr gesehen werden kann. Jetzt muss man wissen, also Geschichtsunterricht an Waldorfschulen in einer ersten Phase von der Klasse 5 bis 8 ja von Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, also universellen Lehrkräften gegeben wird, die viele Fächer unter anderem auch Geschichte geben, die in der Regel Geschichte nicht studiert haben. Und davon absetzen muss man dann ab der 9. Klasse den Geschichtsunterricht der Oberstufe, die definiert sich in der Waldorfschule ab Klasse 9. Und da sind es akademisch qualifizierte Fachkräfte, die den Geschichtsunterricht geben. Und die haben natürlich aus dem jeweilig aktuellen Studienhintergrund, dem akademischen Hintergrund, ständig das Kulturverständnis im Grunde auch weiterentwickelt und weitergetragen. Mhm. Während in der Klassenlehrerzeit zum Teil sehr stark eine Orientierung an den Vorkonzepten, also den Konzepten, von Vorgängern in der Schule orientiert ist und da im Grunde ein größerer Reformbedarf ist.
Michael, du hast betont, dass der von Steiner geprägte Progressionsgedanke problematische Narrative erzeugt, indem er Kulturen hierarchisiert und die europäische Hochkultur besonders hervorhebt. Von der Kritik werde hier der Finger in die Wunde gerne gelegt. Wie zeigt sich dieses eurozentrische Denken konkret im heutigen Geschichtsunterricht der Waldorfschulen?
Also ich rede jetzt zunächst mal von dem Geschichtsunterricht, der in der Klassenlehrerzeit gegeben wird und von dem Einstieg in Klasse 5. Das ist ein kulturgeschichtlicher Ansatz und der verfolgt ein traditionelles Konzept aus dem 19. Jahrhundert, ex oriente lux, also die Kultur ist gewandert in Hochkulturen aus dem fernen indischen Raumen über den persischen, über Ägypten und die theokratischen Hochkulturen am Euphrat und Tigris in den mediterranen Raum und dann weiter in die europäische Neuzeit. Das ist das, was im Grunde bei den Klassenlehrern als Grundstruktur immer noch zugrunde liegt und zum Teil Epochalisierung folgt, die aus der Kulturgeschichte Steiners stammen, die aber heute in dieser Weise von der Kultur- und Geschichtswissenschaft so nicht geteilt werden können. Da gibt es eine Datierungsproblematik. Das spielt insofern nur eine Hintergrundrolle, weil die meisten Lehrerinnen und Lehrern diese Datierung den Schülern, also die steinerschen Datierung, nicht mitteilen. Leider besteht in Ausnahmen die Regel. Und diese Geschichte der Hochkulturen an sich eben aus heutiger Sicht das Problem enthält, dass Hochkulturen ein hierarchisierendes Element ist. Sagst du also Hochkultur, gibt es Kulturen, die sind weniger hoch. Und so gibt es bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Afrika, in Südamerika, in Asien große Irritation, dass erstens zum Teil ihre Kulturbereiche gar nicht vorkommen oder sie in dem Strom der Hochkulturen nicht enthalten sind. Also sie fühlen sich nachrangig behandelt oder gar ausgegrenzt. Das ist ein definitives Problem, was wir haben.
Ja.
Und im Grunde kommen wir jetzt zu einem Begriff, der kurz erläutert werden muss. Struktureller Rassismus meint also nicht einfach nur den biologischen Rassismus, sondern dass Merkmale von Rassismus im Grunde strukturell auf Kultur übertragen werden.
Ja.
Mit anderen Worten, sagst du also, es wandert ein Strom der Hochkulturen mit einer jeweiligen Blüte für die Menschheitsgeschichte von Osten nach Westen und ist heute in Europa, dann haben wir definitiv ein hierarchisierendes Element.
Mhm.
Und das wird im heutigen kulturwissenschaftlichen Diskurs als strukturell rassistisch betrachtet, weil es andere marginalisiert oder herabwürdigt.
Mhm. Klar wie Wasser.
Und insofern gibt es einen großen Bedarf, hier die Materialien für die, wie gesagt, nicht studierten Historikerinnen und Historiker, sondern für die normalen Lehrerinnen und Lehrer an der Waldorfschule im Grunde aufzubereiten. Wenn Waldorfschule also sagt, wir haben einen eigenen Lehrplan, dann ist natürlich die Herausforderung, die Anforderung, dass man einen wissenschaftlich begründeten Lehrplan, also eine ständige Lehrplanarbeit, eine Aktualisierung, eine ständige, im Grunde auch garantiert und anbietet. Sonst wird dieser Anspruch im Grunde seltsam.
Jetzt, wo wir schon konkrete Beispiele genannt haben, wo wird denn deiner Meinung nach am dringendsten Reformbedarf? Wo muss man einfach mehr Sachen reformieren und wie aktiv ist die Umsetzung?
Also, ich nenne das jetzt mal Baustellen. Und Baustellen sind definitiv der Einstieg in den Geschichtsunterricht. Das ist die Baustelle im Grunde, wenn ich sage, ich lasse Kulturgeschichte beginnen in urfernen Zeiten, dann muss man schauen, dass man also eine Geschichte erzählt, die vor der bäuerlichen Sesshaftwerdung ansetzt, über die frühbäuerliche Sesshaftwerdung hinaus dann in die komplexen theokratischen Kulturen kommt, die urbane Strukturen haben, ein Land-Stadt-Gefälle haben und viele andere Merkmale, Überschussproduktion und Arbeitsteilung. Und dann kann man diesen Strom weiter verfolgen und kann sagen, jetzt etwas, was Karl Jaspers nennt, die Logos-Kulturen, also Kulturen, die jetzt Geschichte so handhaben, dass sie kulturelle Erinnerungen benutzen, um sich selbst herzuleiten und sich von anderem abzugrenzen, also eine Art diskursives Geschichtsverständnis. Karl Jaspers nennt das Logos-Verständnis. Und dann ist die Frage, ob das bis in die Gegenwart anhält oder, wie ich vorschlage, eigentlich in der Gegenwart die Notwendigkeit besteht, ein dialogisches Geschichtsbewusstsein zu vermitteln. Ich werde nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Und dieses gilt es erstmal breit zu diskutieren. Momentan gibt es jetzt seit über 2 Jahren einen Arbeitszusammenhang, einen Forschungszusammenhang, der von der Pädagogischen Forschungsstelle im Bund der Waldorfschulen gefördert wird, nennt sich Forum Geschichte und hat 29 Subprojekte, in denen der gesamte Geschichtslehrplan, aber auch die Begründungen für Geschichte und Kulturgeschichte, also die didaktische Ebene und die philosophische Ebene, vollkommen durchdacht werden neu. Das ist also sehr konkret. Dann gibt es eine weitere konkrete Baustelle, das ist die frühe Neuzeit. In der Tradition der Waldorfschulen in der 7. Klasse, also ein erstes Mal behandelt. Und es wird so argumentiert vom Hintergrund, weil der Waldorf-Lehrplan leitet sich aus der Begleitung von Entwicklungsaufgaben ab. Jetzt also Pubertät, Aufbrüche und so weiter. Und wir besteigen also geschichtlich die Schiffe raus von Europa und entdecken und erobern die Welt. Und in dieser Tradition steht das Ganze immer noch, wird mit viel Enthusiasmus und Überzeugung vorgetragen. Und hier ist jetzt die große Aufgabe, wenn wir sagen menschheitlich, dann bedeutet es, den Menschen lieb zu haben. Mhm. Und den Menschen lieb haben bedeutet, da gibt es Menschen, auf die Europäer getroffen sind.
Ja.
Und diese Menschen, das ist die Schwierigkeit, haben in der Regel keine für uns überlieferte Schriftkultur, sind also sozusagen, das nennt man stumme Zeugen oder stumme Quellen. Das heißt, es gilt heute wissenschaftlich von den Nachfahren und aus den Narrativen den Perspektivewechsel zu vollziehen und Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, was bedeutete das Zusammentreffen, das Aufeinandertreffen mit den Europäern für die jeweiligen Regionen, für die jeweiligen Bereiche und Kulturen. Und das Erste, was dort ansteht, ist im Grunde, dass man diesen Menschen eine Art Identität gibt und sie ins Bewusstsein hebt. Und die Folgen natürlich dieser Kolonisation und so weiter, die bis heute andauern, gilt es im Folgenden natürlich auch zu bearbeiten.
Ja.
Und da kann man teilweise auf das Material der staatlichen Regelschulen greifen, in einigen Fällen aber spezifisch dann doch nicht. Und da versuchen wir jetzt den Weg zu gehen, die Internationalität der Waldorfbewegung zu nutzen und unsere Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Erdteilen und Kulturbereichen mit einzubeziehen und denen sozusagen die als Hilfe zu nehmen, die deren Stimme zu nutzen, um Multiperspektivität ins Bewusstsein zu bringen. Das ist also eine sehr konkrete Baustelle.
Ja, ich meine, also diesen sogenannte Entdecker-Epoche, da kann ich einfach mit dem Namen auch überhaupt nicht anfangen, weil die Menschen waren schon da, die hatten schon das Land, also die Länder entdeckt.
Eben.
Ich meine, ja. Ich bin Kubaner und mir wurde das auch erzählt, wie die Europäer Kuba entdecken. Und das ist einfach auch so von Grundsatz her auch komplett falsch.
Ja, ist auch, außerdem ist natürlich sehr komplex auch, wenn du sagst, du bist Kubaner, das kulturell auch wieder ins Bewusstsein zu heben. Denn das bedeutet ja in Wirklichkeit auch jetzt nicht, dass du unmittelbar indigener Abstammung bist, sondern da ist der europäische Einfluss, die Deportation von Hunderttausenden von afrikanischen Menschen gegen ihren Willen und so weiter. Das heißt, ein heutiger Kubaner hat auch eine eigene Identität, die kompliziert ist. Ne?
Ja, sehr.
Aber genau diese Vorgänge sind ja Folgen des Kolonialismus.
Klar.
Und die gehören in den Geschichtsunterricht, sodass man nicht sozusagen verharrt in dieser Ignoranz, tapfere europäische Männer haben sich auf die Schiffe gemacht und das nicht Wagbare gewagt und so weiter. Das sind Abenteuergeschichten, die sind schön zu erzählen,
ja,
aus einer Perspektive, aber sie sind natürlich historisch völlig ungenügend,
ja,
und müssen ergänzt werden und verändert werden. Ist nicht einfach, weil sie traditionell etabliert sind.
Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Aber das, umso besser ist es auch gut, dass ihr auch so ein Projekt wie das Forum Geschichte auch oder diese Initiative gestartet haben. Das ist eine Initiative zur Begründung des Kultur- und Geschichtsverständnisses an Waldorfschulen. Kannst du uns mehr über dieses Reformprojekt erzählen? Was steckt dahinter?
Ja, dahinter steckt, dass regelmäßig der Waldorf-Lehrplan in Lehrplangruppen überarbeitet wird. Und das ist in Buchform, in dieser von Tobias Richter herausgegebenen Form, Unterrichtsziele der Waldorfschulen. Und da werden dann auch die Fachlehrpläne integriert und sind integriert. Und ich war jetzt in den vergangenen 10 Jahren verantwortlich für diese Lehrplanarbeit. Und vor 2 Jahren haben wir dann in Kassel ein Treffen mit 30 Klassenlehrern, Geschichtslehrern und Lehrern gemacht, haben eine Art Bestandaufnahme gemacht und sind tief erschrocken, dass es Baustellen, die wir meinten, seit 20 Jahren bearbeitet zu haben, immer noch gibt. Und die Veränderung, also das Ankommen von Veränderungsnotwendigkeiten, insgesamt schwer gelungen ist, also nicht gelungen ist. Und das hat uns veranlasst, einen Arbeitszusammenhang zu beginnen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen in 3 Ebenen vor und wir bearbeiten auf der einen Seite sozusagen jahrgangsstufenmäßig den gesamten Geschichtslehrplan. Dann gibt es Themen, die sind übergreifend. Nehmen wir ein Beispiel, die feministische Perspektive zum Beispiel im Geschichtsunterricht oder der Anteil jüdischer Kultur im Geschichtsunterricht. Das sind klassenübergreifend Ansätze. Da gibt es eine ganze Reihe von Gruppen, die sich solcher Themen annehmen. Und dann gibt es jenseits davon die Notwendigkeit, grundsätzlich in diesen interkulturellen Bedingungen überhaupt darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Aufgabe von Geschichtsunterricht heute?
Ja.
Und die Tradition des Geschichtsunterrichts ist natürlich aus dem Nationalstaat des 19. Jahrhunderts entstanden und ist erstmal ein Unterricht gewesen, der immer politisch die Aufgabe hat, eine Art kulturelle Identität im Sinne einer geschlossenen, konkret definierten Identität herzustellen. Daraus hat sich das dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und auch in Deutschland insgesamt insofern befreit, als man mit Quellenkritik, Multiperspektivität versuchte, ein reflexives Geschichtsbewusstsein zu fördern. Aber was wenig geschehen ist und erst seit jüngster Zeit mehr im Bewusstsein ist, dass man sich nicht bewusst war, dass die Blickrichtung und das, was sozusagen das Inventar der Geschichte war, eigentlich immer noch in der kolonialen Perspektive und Tradition stand.
Ja.
Und deswegen haben wir dann eine Grundsatzgruppe aufgemacht, die zum Beispiel darüber nachdenken, wenn Waldorfschule die Aufgabe sich stellt, Individuation zu fördern, brauchen wir ein Individualitätsverständnis im Rahmen heute von Diversität und diverser Kultur. Daran wird zum Beispiel gearbeitet in einem größeren Projekt.
Okay.
Oder wir brauchen ein Verständnis, welchen Kulturbegriff wollen wir eigentlich der Kulturgeschichte heute zugrunde legen? Also wir brauchen einen Kulturbegriff, der nicht die Tradition verfolgt, die Disparität von Kulturgeschichte und Nationalgeschichte allein befördern, sondern zu sagen, Kultur ist im Grunde alles, was Menschen an Lebensweisen, an Wertesystemen und so weiter erzeugen, ganz offen.
So ist das.
Und es ist ein fluides, das ist kein Containerbegriff, den man sozusagen geschlossen definieren kann, sondern es ist ein Begriff, der notwendig ist, heute ihn fluide so zu handhaben, dass man sieht, verschiedenste Ebenen durchdringen sich im Bewusstsein des Individuums. Also die Religiosität, die politische Zugehörigkeit, das eigene Werteverständnis, der soziale Stand und so weiter, sind eine ganze Reihe von grundsätzlichen Ebenen, die aber nicht sozusagen parallel übereinstimmen sind, sondern die über Nationalgrenzen hinweg, über Zugehörigkeitsgruppen hinweg in dem Individuum auszuhandeln sind. Und diesen Kulturbegriff zum Beispiel ins Bewusstsein zu heben, ist eine der großen Aufgaben und sich dabei auch sozusagen kritisch mit dem, was der Waldorfpädagogik von Steiner zugrunde gelegt wird, auseinanderzusetzen. Andersrum aber auch moderne Ansichten heranzuführen und zu sehen, ob Dinge, die in der Waldorfschule sinnvoll angelegt sind, mit oder unter Einschluss heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterzuentwickeln sind und damit aufrechtzuerhalten sind. Das ist sozusagen die Untersuchungsaufgabe.
Ja. Gibt es schon Fortschritte, die gemacht worden sind?
Ja, es gibt Fortschritte. Einer der Fortschritte ist, eines dieser Projekte ist, dass wir uns intensiv auseinandergesetzt haben mit der Waldorfschule in globalisierten und postkolonialen Verhältnissen. Und da hat Martin Rosen zusammen mit Frank Steinwachs beim Belz Verlag gerade eine Sammelpublikation herausgegeben, habe ich auch einen Beitrag dazu geleistet. Und dazu gibt es ein leicht veränderten Inventar, einen englischsprachigen Sammelband, inzwischen online auch zu beziehen ist. Und das sind erste Ergebnisse. Außerdem gibt es konkrete Vorschläge für einzelne Klassenstufen, also Lehrplanvorschläge. Es gibt jetzt eine überarbeitete Form des Lehrplans, der im November online geht. Also das sind konkrete Vorschläge.
Okay,
das ist schon mal. Es wird gearbeitet und ich habe die Aufgabe, das Gesamtprojekt zu koordinieren, dadurch einen guten Überblick und bin eigentlich ganz positiv gestimmt, weil gearbeitet wird.
Ja, sehr schön. Es wird gearbeitet und das freut mich. Michael, du hast auch viel über den Geschichtsunterricht in der Einwanderungsgesellschaft geforscht und plädierst für einen, ja, sagen wir mal so, kosmopolitischen Ansatz. Wie kann der Geschichtsunterricht an Waldorfschulen diesen globalen Kontext aufnehmen, um den interkulturellen Dialog und die Ambiguitätstoleranz zu fördern?
Also zuerst kurz die Bemerkung, der eben erwähnte Sammelband enthält einen Beitrag von mir, der genau versucht auszuhandeln. Also, zuerst mal muss man etwas über den modernen Kosmopolitismus dazu sagen. Der traditionelle Kosmopolitismus, wie er in der Antike unter den Sophisten entstanden ist, hat im Grunde die Ansicht, dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen im Grunde als solches, als Kosmopolit zu betrachten ist. Das heißt, jenseits von kulturellen, sprachlichen und so weiter Zugehörigkeiten ist aufgrund seiner Vernunftbegabung der Mensch als Mensch eine Kategorie. Und dieses hat die Schwierigkeit, das ist bis in die Aufklärung und den Idealismus hinein übernommen und immer wieder modifiziert worden, es hat die Schwierigkeit, dass es dem Diversitätsgedanken nicht ganz gerecht wird in dieser Weise. Weil dadurch, dass in der Aufklärungszeit wunderschöne universelle Werte wie Menschenwürde, Freiheit, Gleichheitsprinzip etc. ausformuliert wurden, die Anwendung dieser Prinzipien im Grunde häufig so benutzt worden ist, dass die europäischen Vorstellungen von diesen Werten im Grunde der Maßstab war, mit denen in die alle Menschen einschwenken sollten. Und dabei wurden die Brücken zu den jeweiligen kulturellen Wurzeln beziehungsweise den Zugehörigkeiten nicht wirklich berücksichtigt. Und jetzt gibt es so seit den 1990er Jahren eine Bewegung moderner Kosmopolitismus. Da sind ein paar Hauptdenkerinnen und Denker zu nennen. Sailor Ben Habib ist eine oder Kwame Anthony Appiah oder Che. Das sind Denker, die sagen, wir müssen im Grunde die universellen Kategorien für menschliche Würde und menschliche Existenz verbinden mit einer Achtung und einem Respekt vor der kulturellen Diversität. Ich selbst erweitere jetzt dieses Spannungsfeld noch um eine dritte Ebene und sage, im Grunde ist es ein Dreierbezug, in dem sich heute menschliche Identität aushandelt. Da gibt es die Individualität, da gibt es die kulturellen Zugehörigkeiten und dann gibt es eine Dimension, die wir sozusagen gerade ins Bewusstsein nehmen. Und das ist das Menschheitliche mit dem Anspruch im Grunde von einer Existenzberechtigung aller. Das schließt soziale Probleme, den Hunger und vieles mehr ein. Die klimatischen Fragen, die im Grunde an Staatsgrenzen nicht Halt machen und an Kulturbereichen und die Menschheit betreffen. Also wir lernen gerade diese Dimension ins Bewusstsein zu nehmen. Und dann gibt es die individuellen Intentionen, in denen ein Mensch seinen Selbstansprüchen, seinen ideellen Selbstansprüchen folgt. Und das muss in ein ständiges Gespräch gebracht werden. Eigentlich in einen Trialog, wenn man so will. Mhm. Und das bedeutet, dass man sich der eigenen Zugehörigkeiten kulturell bewusst ist, dass man sich der eigenen ideellen Selbstziele und Vornamen bewusst ist und dass man im Grunde akzeptiert, in dieser Biosphäre mit den anderen Menschen zusammen Felder zu haben, die uns alle betreffen.
Ja.
Und das ist das, was ganz konkret jetzt in das Bewusstsein reingebracht wird. Wenn die Waldorfschule also sagt, was zu unterstützen ist, sie ist erstens eine Pädagogik, die die Individuation fördert und begleitet und zweitens den Anspruch hat, menschheitlich, also kosmopolitisch orientiert zu sein, dann und sie gestaltet sich aus in unglaublich vielen Sprach-, Kultur- und Religionsbereichen, dann ist das sozusagen in der schulischen Identität angelegt und es muss dieser Trialog überall aktiv gefördert werden.
Ja.
Und das ist gerade mein Anliegen.
Ja, ich glaube, das ist auch, das mit dem Trialog ist sehr wichtig. Ich denke jetzt erstmal an unser Vorgespräch, wo du erwähnt hast, dass es in den Waldorfschulen teilweise eine beängstigende Konstanz gibt.
Ja.
Mit Unterrichtsmaterialien, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Und welche Schritte sind notwendig, um den Unterricht wirklich zu modernisieren? Also wenn dann wirklich so man reinkommen, man sagt, okay, ich möchte das jetzt erstmal alles ändern. Wie können wir sicherstellen, dass zukünftige Reformen nachhaltig sind?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil Waldorfschulen verstehen sich als autonome Einrichtungen.
Mhm.
Und die Dachorganisationen sind keine exekutiven Organisationen. Das heißt, die können von oben nach unten im Grunde nichts anweisen. Meiner Ansicht nach auch eine Leichtsinnigkeit, weil ja im Grunde das auch eine Marke ist. Und wenn von der Marke gravierend abgewichen wird, und das wird sehr oft, dann braucht man eigentlich eine Art Werkzeug, um bestimmte Identitätsmerkmale oder Qualitätsmerkmale einzufordern.
Ja.
Das ist nicht strukturell nicht richtig angelegt. Der Bund der Waldorfschulen ist sozusagen ein Organ, in dem eine Mitgliedschaft ist und die Schulen autonome Verantwortung haben und jetzt noch weiter runtergebrochen, der Waldorf-Lehrplan auch keinen exekutiven Charakter hat, sondern der Lehrplan ist ein orientierender Plan und betont wird wiederum die Lehrerautonomie. Also der Autonomiegedanke ist erstmal ein Gedanke, wenn ich was ändern will, dann muss ich mit denen, die autonome Mitglieder sind, sprechen, den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, den einzelnen Schulen. Und es ist eine Art freiwilliger Selbstverpflichtung, die daraus entsteht. Nützlich ist, dass der Bund der Waldorfschulen in Deutschland eine pädagogische Forschungsstelle hat, die aus den Beiträgen der verschiedenen Schulen also gefördert wird und sich insofern Forschungsansätze und Publikationen leistet, die dann alle erreichen sollen. Aber nochmal, ich habe keine Möglichkeit und auch der Vorstand des Bundes hat keine Möglichkeit, bestimmte Dinge einzufordern. Und jetzt, das habe ich jetzt sehr lang verfolgt, dass also gute Ideen und Ausarbeitungen von wenigen wahrgenommen und von sehr vielen ignoriert werden. Und deswegen habe ich jetzt in diesem Projekt etwas mit eingenommen, glaube ich, erstmalig so. Es gibt eine vierte Projektebene zu den dreien, die ich schon geschildert habe. Und das ist die Kommunikation. Das heißt, es muss ein Ziel sein, so zu kommunizieren, dass möglichst viele, im Idealfall alle, mitkriegen, hey, da ändert sich gerade was und ich muss sozusagen eine Art Drift erzeugen. Das heißt, man muss auch etwas politisch arbeiten, also pointierte Überschriften liefern, muss in Kauf nehmen, was aber positiv ist, dass sich Leute darüber aufregen, dass sich was verändert.
Ja, klar.
Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Menschen, die Sorgen haben, Ängste haben oder auch prinzipiell meinen, dass sie die Wächter der Ideologie sind, die sind nützlich, weil deren Aufregung sorgt zusätzlich dafür, dass darüber gesprochen wird. Also mit diesem Prozess muss ich gerade arbeiten. Man kriegt da einiges ab, aber es ist nützlich, dass darüber gesprochen ist. Weil jetzt habe ich oder die, die an dem Projekt sind, ja gar keinen Alleinvertretungsanspruch für Wahrheit, sondern wir wollen pointierte Debattenbeiträge, wir wollen das Denken anregen, das Handeln anregen. Und insofern, das ist das, was momentan geschieht. Und das ist in einer selbstverwalteten Schulbewegung das einzige Mittel, was wir haben. Ja, ist kein einfacher Weg. Zusätzlich ein bisschen hilft, ist die Internationalität, die langsam mehr ins Bewusstsein kommt. Also die verschiedenen landes-, nationalen Waldorfbewegungen miteinander ins Gespräch zu bringen, wie das in der Konferenz für Waldorfpädagogik oder dem Haager Kreis in der pädagogischen Sektion geschieht, sind sinnvolle Ansätze, weil das zusätzlich, ja, das stellt die ganze Denkweise und auch das Kulturverständnis in die Gegenwart.
An dieser Stelle beenden wir das Gespräch für heute und freuen uns über die vielen Einsichten, Michael, die wir bekommen könnten. Heute ging es um die Herausforderungen eurozentrischer Perspektiven und die Bedeutung postkolonialer Ansätze im Geschichtsunterricht. Den zweiten Teil des Gesprächs hört ihr in 2 Wochen. Dann freue ich mich auch darauf, über konkrete Reformansätze und mögliche Entwicklungen im Geschichtsunterricht der Waldorfschulen zu sprechen. Aber auch darüber, welche Rückmeldungen du erhältst, Michael, wie du persönlich dazu gekommen bist, dich für dieses Thema stark zu machen und warum es sich lohnt, Etabliertes zu hinterfragen. Vielen Dank.
Gerne.
Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ein Dank geht auch an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weiteren Episoden. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, Gästeempfehlungen etc. sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in die Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.